Warum leiden wir? Diese Frage hat sich wohl jeder Mensch in seinem Leben schon einmal gestellt. Weshalb gibt es Leid und Schmerz in meinem Leben? Besonders wenn es mich überraschend und wie ein Blitz aus heiterem Himmel überfällt. Warum muss ich diesen Schicksalsschlag erleiden? Und weshalb trifft es gerade mich? Warum leiden wir? Das bewegt uns. Das treibt uns um. Das quält uns. Bis hin zur Depression und Verzweiflung. Wie gesagt, die Frage ist nicht neu und alle Menschen kennen sie, behaupte ich mal. Die Christen und die ungläubigen Gottesherren Leute. Wenn dann noch Gott mit ins Spiel kommt, wird es noch komplizierter. Christen behaupten, er sei ein Gott der Liebe, aber warum lässt er dann so viel Leid zu? Warum gibt es Erdbeben und Tsunamis, Krankheiten, Millionen Menschen hinwegraffen, Pandemien, die alle Völker bedrohen und befallen, die Christen und Gottlose verseuchen und vertilgen? Das sind schwierige Fragen. Und viele gottlose Menschen haben bis heute daher an einen Gott der Liebe nicht glauben können. Warum leiden wir? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Es gibt keine einfache, platte Antwort. Wir müssen sie differenziert behandeln, damit wir selbst als Christen mehr Klarheit gewinnen und dann auch Fragenden Impulse zum Nachdenken geben und mit ihnen ins Gespräch kommen können. Dazu nun sollen die Predigten in den nächsten Wochen dienen. Dabei bin ich mir durchaus bewusst, selbst auch nicht alles darüber zu wissen. Aber ich will euch einige Anregungen und Impulse weitergeben, die mir in den Sinn gekommen sind. Ich beginne heute die Predigtreihe mit dem Thema die Sünde der Vorfahren, weil vieles, was wir schmerzlich und unangenehm erleben, schon in unserer Vergangenheit angelegt ist. Viele Dinge sind schon vor unserer Geburt passiert und sie machen uns heute zu schaffen und belasten uns. Vielleicht stammen sie von unseren Vorfahren. Das sind also unsere Angehörigen und Verwandten, die vor uns gelebt haben. Unsere Eltern und Großeltern, die wir zum Teil ja noch kennen oder gekannt haben. Unsere Urgroßeltern, die vielleicht schon lange verstorben sind, von denen wir nur Bilder in alten Familienalben haben. Oder noch weiter zurückliegende Ahnen aus vorigen Jahrhunderten. Da müssen wir schon, wenn es das gibt, eine Familienchronik zur Hand nehmen und darin lesen. Was das denn für Leute waren und wie die früher gelebt haben. Manchmal wird etwas über Generationen hinweg mündlich überliefert, aber da kann dann auch die Wahrheit drunter leiden und bei jeder Überlieferung mag etwas falsch oder verzerrt weitergegeben werden. So wie bei dem Spiel Stille Post, wo am Ende ganz andere Sätze oder Wörter herauskommen als zu Beginn. Nun möchte ich einige Aspekte beleuchten, die mit unseren Vorfahren zu tun haben. Dinge, die sie uns über Jahre, Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte hinterlassen haben, die wir aufgenommen haben und die wir möglicherweise sogar unseren eigenen Kindern wieder weitergeben. Erstens die Wahrnehmung des Embryos im Mutterleib. In zahlreichen klinischen Studien hat man die Erfahrungen des Kindes im Mutterleib untersucht. Man hat herausgefunden, dass schon der Embryo hört, schmeckt, fühlt und lernt. Und dass die Dinge, die er im Mutterleib wahrnimmt, seine Persönlichkeit, seine Überzeugungen, seine Gefühle und sein Verhalten später prägen, wenn er dann geboren worden ist. Der Embryo spürt also zum Beispiel die Gefühle der Mutter, ihre Liebe, aber auch ihre Abneigung und ihren Ärger, wenn sie herumschreit, ihre schlechten Launen, auch wie sie von ihrem Baby, das sie erwartet, spricht, ob sie sich darauf freut oder ob sie es als Last empfindet. Der Embryo hört auch, wie die Eltern, also Vater und Mutter, miteinander umgehen, ob der Vater auch präsent ist oder wegen der Arbeit gar nicht zu Hause ist. Ob beide Eheleute sich dauernd anschreien und verletzen und ob vielleicht sogar Gewalt im Spiel ist und der Mann seine Frau schlägt. Der Embryo kann schon im Mutterleib die Stimmen der Eltern erkennen. Er hört, ob der Vater eine ruhige, besänftigende und freundliche Stimme hat oder eine barsche, bestimmende, harte. Je nachdem, wie die Eltern sich verhalten, kann das dazu führen, dass sich das Baby später voller Angst entwickelt, ständig als minderwertig fühlt oder dauernd beleidigt ist. Eine Frau kam mit einem entstellten Gesicht zur Welt. Ihre Mutter hatte versucht, mit allerlei Mitteln das Kind im Mutterleib zu töten. Ein Mann sagte zu einem Seelsorger einmal, als er über sein Leben nachdachte: Ich höre noch, wie meine Eltern über mich reden. Sie wollen mich nicht haben. Diese Ablehnung hat ihn sein ganzes Leben lang geprägt. Es gibt sogar in der Bibel ein paar Beispiele, wo Embryos etwas von der Außenwelt registrieren und darauf reagieren. Zum Beispiel in Lukas 1, Vers 41 und dann noch einmal in Vers 44. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, sagt Elisabeth zu Maria, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. In der Guten Nachricht Bibel heißt es, da machte das Kind einen Freudensprung im Mutterleib. Die schwangere Elisabeth muss also eine größere Bewegung des Embryos in ihrem Bauch gespürt haben, als Maria zur Tür hereinkam und sie besuchte. Hier ist der Embryo also freudig erregt. Genauso aber kann er natürlich andere negative Verhaltensweisen der Außenwelt wahrnehmen. Ein anderes Beispiel steht im Alten Testament. Da ist die Rebekka, die Zwillinge erwartet. Eines Tages spürt sie in ihrem Bauch, wie die Embryos sich im Mutterleib stoßen und heftig bewegen. Rebekka kriegt da große Angst, aber Gott erklärt ihr dann, dass aus den beiden Zwillingen zwei streitbare Buben und Völker werden. Die Jungen sind dann später Jakob und Esau. Das kann nun also im Ergebnis bedeuten, Eltern können ihre zukünftigen Babys bereits in der Schwangerschaft prägen und formen. Sie können sie zu mutigen und selbstbewussten Persönlichkeiten heranbilden. Sie können sie aber auch zu schreckhaften und auch aggressiven Persönchen formen und so das Verhalten ihrer Kinder später schon früh beeinflussen. Was Mütter und Väter sagen und tun, das spüren die Embryos. Und es freut sie oder es stößt sie ab. Sie nehmen das an als normales menschliches Verhalten und sind später zumindest zum Teil ganz genauso. Das gilt natürlich auch dann, wenn die Babys auf der Welt sind. Gerade die Kleinen nehmen das ja gierig auf, was sie an Vati und Mutti sehen. Sie ahmen das nach und machen die Eigenarten und Verhaltensweisen der Eltern zu ihren eigenen. Es ist für sie normal, so zu sein wie die Eltern, und je nachdem, was das für Typen sind, kommt da Gutes oder Schlechtes bei den Kindern heraus. Manche Menschen kriegen dann in ihrem Leben die Fehlprägungen oft nicht mehr weg. Das geht oft nur durch einen verhaltenstherapeutischen Prozess und eine innere Heilung in der Seelsorge. Das dauert dann aber auch länger, bis ein Mensch herauswächst aus seinen übertriebenen Ängsten oder seiner gefühlten Minderwertigkeit. Zweitens, Gene und Veranlagungen. Wie der Vater, so der Sohn. Wir kennen diese Redensart. Wir gebrauchen sie, wenn sich Jungs im Laufe ihres Lebens ähnlich entwickeln wie ihre Väter, weil bestimmte Eigenschaften oder Charakterzüge an sie weitergegeben und vererbt worden sind. Der amerikanische Schauspieler Nick Nolte wurde mal von der Polizei erwischt, wie er Drogen dealte. 3 Jahre später landete sein Sohn Brawley vor dem Haftrichter. Bei dem 18-Jährigen wurden 70 Gramm Marihuana gefunden. Man könnte natürlich auch formulieren, wie der Vater so die Tochter. Auch dafür gibt es Beispiele. So ist Laila Ali, die Tochter des ehemaligen Boxweltmeisters Muhammad Ali, auch erfolgreiche Boxerin geworden. Wir kennen neben dieser bekannten Redensart noch ähnliche Sätze wie der Apfel fällt nicht weit vom Stamm oder wie der Herr so's geschehe. Alle sagen ziemlich das Gleiche aus. Wir können nachfolgenden Generationen durch unsere Gene und durch unsere Art Dinge weitergeben, die sie auch nachahmen und dann für sich übernehmen. Das können Werte oder Überzeugungen sein, ob wir etwa mit Geld großzügig oder übertrieben sparsam umgehen, ob wir pünktlich sind oder uns immer verspäten, ob wir stur oder kulant sind. Nun geht das aber möglicherweise noch etwas tiefer, nämlich zu unseren Genen, die wir vom Typ her veranlagt sind. Ich frage mich zum Beispiel heute immer noch, woher ich meine Musikalität habe. Das kann ich nämlich nicht so leicht beantworten. Von meinem Vater habe ich das vermutlich nicht. Er kann nur nach dem Gehör singen und in der Gemeinde musste ich ihm als Teenie immer die Lieder auf dem Klavier erst vorspielen, die er dann mit der Gemeinde im Gottesdienst singen wollte. Bei meiner Mutter, die mich geboren hat, weiß ich das nicht. Aber ich glaube, so hypermusikalisch war meine Herkunftsfamilie mütterlicherseits auch nicht. Von meinem Onkel väterlicherseits weiß ich, dass er ziemlich musikalisch war. Konnte Harmonium spielen, auch singen und einen Chor leiten. Vielleicht war mein Großvater in Ostpreußen musikalisch. Von ihm sagte man mir es jedenfalls, dass er in den Gottesdiensten auch die Orgel oder das Harmonium, ich weiß nicht, was sie damals hatten, spielte. So vermute ich mal, habe ich es von dieser Linie her bekommen. Danke, Opa im Himmel, dass du es mir mit deinen Genen vererbt hast. So ist uns also mit in die Wiege gelegt, was unsere Vorfahren schon in sich drin hatten. Und wir geben es über unsere Gene wieder weiter an die nachfolgende Generation. Es mögen also Talente sein wie Musik, künstlerische Begabung und Kreativität. Oder es können naturwissenschaftliche Begabungen sein, ob wir strukturiert sind und Logiker im Denken. Oder im Gegensatz dazu eben Hysteriker, die nur aus dem Bauch heraus agieren. Ich denke eben, dass auch die verschiedenen Persönlichkeitstypen schon vorgebildet sind. Also das, was uns von Natur aus ausmacht. Was uns, das ist das Positive, auch einzigartig macht. Aber eben auch unterscheidet von allen anderen, was nur zu uns gehört, unser Charakter und unsere natürlichen Begabungen. Wir werden es vererben an unsere Kinder und Enkel. Wenn es gute sind, Gott sei Dank. Wenn es schlechte sind, können damit auch negative Dinge vererbt werden, die nachfolgenden Generationen Leid und Schmerz bringen. In den 10 Geboten im Alten Testament gibt es eine interessante Bibelstelle, nämlich 2. Mose 20, Vers 5 und Vers 6. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die 3. und 4. Generation. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue. Und das über Tausende von Generationen hin. Was bedeutet das? Es geht also darum, ob wir Götzendienst betreiben, also fremden Göttern dienen, oder den Gott der Bibel ungeteilt lieben. Davon hängt der Segen oder der Fluch Gottes wohl ab. Und das betrifft dann nicht nur unser gegenwärtiges Leben. Wir können sozusagen ein sündiges, gottloses Leben vererben für... Hier steht 3 oder 4 Generationen. Eine Generation umfasst allgemein etwa 25 Jahre. 4 Generationen also 100 Jahre. Das wäre dann bis zu unseren Urenkeln. Die hätten dann also noch mit unseren Sünden heute zu tun und würden die Folgen spüren, die wir wegen unseren Verfehlungen erlitten haben. Wie viel sind aber mindestens 1000 Generationen? Genau, das sind etwa 25.000 Jahre. Also in Augen der Bibel fast eine Ewigkeit. Gott verspricht also seine Güte und Liebe den Menschen, die noch in 1000 der nachfolgenden Generationen seine Gebote halten. So seht, wir können durch unser Verhalten heute unsere Nachwelt positiv oder negativ prägen und beeinflussen. Was wollen wir tun? Drittens, Flüche. Wir fuhren mit einer U-Bahn durch Hamburg. Da sahen wir eine Frau, die ein dickes Adressenbuch unseres Bundes aufgeschlagen vor sich liegen hatte. Sie murmelte irgendetwas vor sich hin. Wir waren erfreut. Anscheinend handelte es sich um eine Baptistin, die in dem Jahrbuch unseres Bundes stöberte. Wir fragten sie, ob sie denn auch zu einer unserer Gemeinden gehören würde. Nein, sagte sie, ich bin Satanistin. Ich verfluche die Pastoren, die in dem Buch genannt sind, und bitte Satan, ihre Ehen zu zerstören. Na, ihr könnt euch vorstellen, das war ein ziemlicher Schock. Flüche können zerstören und viel Unheil anrichten, und wir dürfen dieses teuflische Werk keinesfalls unterschätzen. Nun, Flüche können uns in der Gegenwart begegnen, wenn wir okkult belastete Leute treffen. Und wenn sie nur rufen, verflucht nochmal. Sie mögen vielleicht noch nicht einmal wissen, was sie da herausschreien. Es gibt andere Leute, die das bewusster tun, wie die Frau in der U-Bahn. Es gibt Leute, die beten nicht zu Gott wie wir, sie beten zum Teufel und wünschen alles mögliche Böse und Zerstörerische auf die Christen herab. Und diese Dinge sind nicht harmlos, sondern können unser Leben beeinflussen. Sie können uns quälen und uns zur Sünde verführen. Sie haben im negativen Sinne eine böse Wirkung, so wie wir als Christen ja auch eine positive Wirkung erwarten, wenn wir um Gottes Segen für andere Menschen beten. Wusstet ihr, dass selbst Gott nicht nur Segen verheißt, sondern auch Flüche ausstößt? Das ist wirklich hart. Und zwar im Alten Testament. Ich wähle mal die Bibelstelle 5. Mose 11, Vers 26 bis 28. Es gibt auch noch andere Stellen. Ich stelle euch heute vor die Wahl. Wollt ihr Segen oder Fluch? Der Segen wird euch zuteil, wenn ihr die Weisungen des Herrn, eures Gottes, die ich euch verkünde, befolgt. Der Fluch trifft euch, wenn ihr sie missachtet, wenn ihr den Weg, den ich euch weise, verlasst und euch anderen Göttern zuwendet, von denen ihr bisher nichts gewusst habt. Ein Fluch ist keine harmlose Sache. Bei Gott, so sagt es der Text im Alten Testament, hilft nur der Gehorsam und die klare Absage von anderen Göttern. Paulus führt dann in Römer 5, Vers 15 weiter aus, dass es aber auch eine Erlösung für alle gibt, nämlich aus Gnade durch Jesus Christus. Sie wird all jenen geschenkt, die sie freiwillig annehmen. Also, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde über die ganze Menschheit gekommen und durch einen Erlöser ist Rettung für alle möglich geworden. Und wenn ein Mensch das glaubt für sich, dann kommt er in den Genuss dieser Erlösung. Später hat dann der Kirchenvater Augustinus Anfang des 5. Jahrhunderts nach Christus die Erbsündenlehre theologisch ausformuliert, die dann gerade die westliche Kirche prägte und bis heute bei uns in den meisten Kirchen gelehrt und verkündigt wird. Noch einmal. Erbsünde bedeutet, dass die Sünde sich von Adam und Eva auf die nachfolgenden Menschen und Generationen übertragen hat. Praktisch so wie ein Gen, das dem Menschen durch seine Vorfahren mitgegeben worden ist und dass er seinen Nachfahren auch weiter vererbt. Uns werden also nicht nur Persönlichkeitsmerkmale unserer Eltern und Großeltern mitgegeben, sondern auch ihre Sünden. Ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Aber ich meine hier auch einfach den Hang, die Neigung zur Sünde, der Antrieb, gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Das ist so ein natürlicher Trieb, gegen den wir uns manchmal gar nicht wehren können. Wir produzieren schlechte Gedanken, böse und gemeine Pläne, die dann schwuppdiwupp zu verletzenden, brutalen Worten und Taten werden. Nun könnten wir ja einwenden, ja, Aber tut der Mensch nicht auch viel, viel Gutes? Gewiss. Aber die Neigung zum Bösen ist eben auch da. Sie ist unserer Natur mitgegeben. Und sie bricht dann auch aus uns heraus, je nachdem, wie wir gereizt und provoziert werden. Beim Sündenfall ist es ja so, dass Adam von Eva verführt wird, die verbotene Frucht vom Baum zu essen. Er nimmt die Frucht und isst sie. Und schon ist die Sünde begangen. Unterschätzen wir bitte niemals Versuchungen und Verlockungen. Überschätzen wir bitte niemals unsere Widerstandskraft, die Anreize zum Bösen. Der Kitzel, etwas Verbotenes zu tun, ist so riesengroß, dass wir kaum widerstehen können. Ob das im sexuellen Bereich ist oder mit Geld und Glücksspielen und illegalen Finanzgeschäften zu tun hat oder uns verführt, Macht auszuüben auf Kosten anderer. Geld, Sex, Macht. Das sind ja die drei Dinge, die uns vor allem zu schaffen machen und uns auch als Christen anfechten. Wie wir zu mehr Geld kommen, auch wenn es durch Steuerhinterziehung oder Betrug ist. Wie wir unsere sexuellen Triebe ausleben können, auch wenn wir dafür die Ehe brechen oder Frauen und Männer vergewaltigen oder missbrauchen. Und wie wir zu mehr Macht kommen, indem wir unsere Ellenbogen rücksichtslos gebrauchen im Beruf oder vielleicht auch in der Gemeinde. Sünde hat viele Gesichter. Und auch ein Christ, so gut er auch nach außen scheint, darf sich zu keiner Zeit sicher fühlen, nicht auch einmal ganz tief in den Abgrund hinabzustürzen. Ein Mensch, und ich ergänze mal, und auch ein Christ, kann zu jeder Zeit zum schlimmsten Verbrecher werden, wenn ihn da nicht Jesus im letzten Moment zurückhält und ihn bewahrt. Trotzdem sind wir keine Marionetten und jeder kann tun, was er will. Gott hat uns die Freiheit dazu gegeben. Wir haben nur eine Kraft in uns, die uns vor Schlimmem bewahren kann. Wenn wir diese Kraft zulassen und anzapfen und Jesus in uns wirken lassen. So, nun habe ich euch in meiner ersten Predigt zum Thema »Warum leiden wir?« ein paar Impulse gegeben, woher Leiden und Schmerzen in unserem Leben kommen können. Einmal können es Dinge sein, die wir schon als Embryo im Mutterleib wahrgenommen haben, die uns geprägt und geformt haben. Dann können es Gene sein, die uns von unseren Vorfahren mitgegeben worden sind. Wir sind eben solche Typen und so veranlagt, und das mag mitunter schwierig sein. Da müssen wir lernen, damit zurechtzukommen, beziehungsweise gegenteilige Dinge dazulernen. Auch Flüche können eine gewisse Wirkung haben, ausgestoßen von okkult besetzten Leuten. Da braucht es einen richtigen Bruch dieses Fluches, damit er uns nicht weiter quälen oder gar zerstören kann. Und schließlich die Erbsünde, also das Gefangensein in der Sünde, die uns von Gott trennt und einen tiefen Graben zu Gott gebracht hat, die uns hindert, das zu sein, was Gott eigentlich will. Da müssen wir uns radikal hin zu Jesus bekehren und uns richtig lossagen von dem Bösen. Es gibt jedenfalls auch Auswege, Rettung und Erlösung, innere Heilung, ein neues Verhalten durch den Heiligen Geist, Befreiung von bösen Neigungen, Vergebung und Erlösung von Sünde. Du bist eingeladen, die Gnade und Kraft von Jesus zu erfahren. Amen.